ist noch nicht Ostersonntag und jetzt ist auch nicht mehr Karfreitag, es ist Samstag. Der Samstag, über den die Bibel interessanterweise nichts berichtet, nachdem er minutiös den Karfreitag aufzeigt und unzählige Ostergeschichten erzählt. Es ist der Samstag, der Tag, nachdem ein Gebet gesprochen wurde, aber keine Antwort kam. Der Tag der zerbrochenen Träume. Und dieser Samstag, dieser Tag dazwischen ist seltsam, zwischen Verzweiflung und Freude, zwischen Verwirrung und Klarheit, zwischen schlechten und guten Nachrichten, zwischen Finsternis und Licht. Ich vermute, jeder von uns kennt solche Samstage. Samstag ist der Tag, an dem ein Traum zerbrochen ist. Als jemand gestorben ist, als du erfahren hast, dass dein Partner dich betrügt, als du den Briefkasten öffnest und die Kündigung liest, als du eine Fehlgeburt erlebst oder der Arzt sagt, dass man bei dir leider nicht mehr viel machen kann. Und an einem solchen Samstag, an dem Samstag der zerbrochenen Träume, des Versagens und Scheiterns, wachst du auf und du weißt, irgendwie muss es weitergehen. Es muss. Irgendwie. Du musst irgendwie weitermachen, aber du weißt nicht wie. Und was noch schlimmer ist, du weißt nicht, wofür. Der Samstag ist der Tag der Depression, der Hoffnungslosigkeit, des leeren Herzens. Und damit wirft dieser komische Tag dazwischen die Frage auf, warum gibt es ihn überhaupt? Wozu gibt es diesen Samstag? Er scheint doch die Geschichte nicht wirklich weiterzubringen. Man könnte doch erwarten, dass wenn Gott zeigen will, dass er stärker ist als der Tod, er stirbt und aufersteht. Warum braucht es einen Tag dazwischen? Warum macht er nicht gleich weiter? Zwei Ereignisse, aber drei Tage. Warum dehnt Gott diese zwei epochalen Ereignisse auf drei Tage auseinander? Ich vermute, weil dieser Samstag die Welt genauso prägen soll, wie es der Karfreitag getan hat und auch der Ostersonntag tut. Denn wenn man in der Bibel liest, findet man ganz viele solcher Dreitagesgeschichten. Als Abraham beispielsweise befürchtet, seinen Sohn Isaak opfern zu müssen, zieht er auf den Berg und erst am dritten Tag entdeckt er das Böcklein, das seinem Sohn das Leben rettet. Oder Josefs Brüder im Alten Testament kommen ins Gefängnis und am dritten Tag werden sie freigelassen. Jona saß drei Tage und drei Nächte im Bauch des Wales, bevor der Wal ihn dann endlich wieder an Land spuckte. Und als Esther erfährt, dass ihr Volk niedergemetzelt wurde, betet sie und fastet sie und am dritten Tag empfängt sie der König und hilft ihr und ist ihr gnädig. Und allen am dritten Tage Geschichten ist ein und dasselbe Muster zugrunde liegend. Am ersten Tag geschieht ein Unheil, am dritten Tag kommt die Rettung, am zweiten Tag passiert nichts. Nur das Unheil bleibt bestehen. Unglück, Warten, Auferstehung. Probleme, noch mehr Probleme, Errettung. Der Haken an diesen drei Tagesgeschichten ist, du erfährst erst am dritten Tag, dass es eine Dreitagesgeschichte ist. Am Freitag, am Samstag hast du das Gefühl, es wird keine Rettung geben. Und man fragt sich, werden diese Probleme der Rest meines Lebens bleiben? Samstag ist der Tag der Dunkelheit, deshalb ist es hier dunkel und der Stille. Kein rettendes Handeln, kein tröstendes Reden, ein Tag voller Gottes Schweigen. Der Samstag ist der Tag, an dem Gott dir zumutet, ohne Antworten zu leben. Und was machst du an einem solchen Samstag? Du kannst dich für die Verzweiflung entscheiden. Und wenn du verzweifelt bleibst, dann entscheidest du, dass es immer mehr Freitag wird und dass es immer Freitag bleibt. Du gewöhnst dich an deine Enttäuschung und sie hat Zeit, sich in dein Herz zu fressen und Bitterkeit macht sich breit und du stumpfst ab. Paulus schreibt dazu: Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Mit anderen Worten, es gab damals Menschen, die gesagt haben, es wird niemals einen Sonntag geben, es wird niemals eine Auferstehung geben, es wird Freitag sein, ein für alle Mal, gewöhnt euch dran, lernt besser mit euren Enttäuschungen umzugehen. Du kannst dich auch für die Verleugnung entscheiden. Und dann bist du bei ganz schnell vorschnellen Antworten, billigen Erklärungsversuchen, bügelst über echtes Menschsein hinweg, nach dem Motto, Leben geht schon irgendwie weiter, das wird schon werden. Gespielter Optimismus, leere Floskeln, falsche Siegesgewissheit. Und auch für die hat Paulus was. Er schreibt an Timotheus, dass einige behaupten, die Auferstehung sei schon geschehen. Auf diese Weise haben sie schon manchen vom Glauben abgebracht. Mit anderen Worten, es gab damals auch einige, die behaupteten, es ist doch schon längst Sonntag. Die Auferstehung hat doch schon für alle in gewisser Weise stattgefunden. Wenn du also Probleme hast, dann ist es deine Schuld. Wenn du immer noch krank bist, deine Gebete nicht erhört werden, dann hast du einfach nicht genug Glauben. Oder die dritte Möglichkeit, warten, aushalten, warten. Du kannst warten und aushalten und halte dich dann fest an Gott, auch wenn es dir so vorkommt, als sei er weit weg. Sprich mit ihm, ringe mit ihm, jammere, klage, vertraue. Die häufigste Psalmgattung im Alten Testament ist der Klagepsalm. Von den 150 Psalmen ist der Großteil Klagepsalme. Warum wohl? Diese Psalme, die immer wieder sagen, wo bist du Gott, warum erhörst du mich nicht, bist du ferne? Warten und aushalten. Denn was tut Jesus am Samstag? Im Glaubensbekenntnis heißt es, Jesus ist hinabgestiegen in das Reich des Todes. Er lag eben nicht tot in der Höhle oder im Grab oder auf der faulen Haut, sondern er hat etwas gemacht. Er ist hinabgestiegen in das Reich des Todes, in die Hölle, an den schrecklichsten Ort überhaupt, an die tiefste Dunkelheit überhaupt, an den gottlosesten Ort des Universums. Dorthin, damit es eben keinen Ort mehr ohne Gott gibt. Damit es kein Leid gibt, das wir durchmachen, das er nicht kennt und nicht schon erduldet hat. Überall ist er gewesen, überall, sogar in der Hölle. Und das ist so bemerkenswert und wieder so verrückt an unserem Glauben. Jesus Christus hat den größten Feind, den Tod, nicht dadurch bezwungen, dass er seine eigene Unsterblichkeit verkündet hat, sondern er hat ihn bezwungen, indem er sich dem Tod unterworfen hat, dem er selber gestorben ist und im Höllenreich war. Und wenn man Jesus in einem Grab finden kann, wenn man Jesus in der tiefsten Dunkelheit finden kann, wenn man Jesus sogar in der Hölle finden kann, dann kannst du sicher sein, es gibt keinen Ort in diesem Universum, wo du ihn nicht finden wirst. Und das will uns der Samstag bewusst machen. Dieser Tag der Stille und des Schweigens. Keine Dunkelheit ist zu dunkel für Jesus Christus. Und deshalb dürfen wir in jeder Situation auf Jesus Christus warten. Denn das ist entscheidend. Das Schweigen Gottes bedeutet nicht, dass es ihn nicht gibt, sondern das Schweigen Gottes bedeutet, er schweigt. Und in diesem Schweigen Gottes gibt es eine lange christliche Tradition, die darin eben nicht den Feind des Glaubens sieht, sondern geradezu das Schweigen Gottes als ein Wesen sieht, das deinen Glauben vertiefen kann, das dich zu größerer Gottesnähe hinbringen kann. Martin Luther beispielsweise war der Ansicht, dass Gott schweigsam wird, um uns in eine tiefere Beziehung mit ihm hineinzuziehen. Es sind Zeiten, in denen unser Egoismus des Glaubens einen heilsamen Bruch erfahren kann. Denn ganz ehrlich, wie oft glauben wir eigentlich aus eigennützigen Gründen? Wir glauben an Gott, weil wir von ihm Hilfe, Trost, Rat, Liebe, Sinn, Heilung, Vergebung oder irgendwas anderes Positives erhoffen. Und das ist ja auch gut, denn das dürfen wir ja immer wieder erfahren, dass Gott genau das gibt. Dass Gott hilft, dass Gott tröstet, dass Gott liebt, dass Gott vergibt, dass Gott Sinn stiftet und vieles mehr. Ja, Gott beschenkt uns nach Kräften. Aber manchmal habe ich den Eindruck, damit verfestigt sich auch unser Egoismus des Glaubens. Wir lieben Gott und glauben an ihn, weil er so gut funktioniert, weil er uns eben hilft, weil wir in gewisser Weise davon profitieren. Bis Gott auf einmal schweigt. Und die Gebete, die Wünsche, die Forderungen, der Egoismus ins Leere läuft. Der Gewinn ist dahin. Und dann stehen wir vor der Wahl. Bleiben wir dran an Gott und versuchen, ihn trotzdem zu lieben, einfach um seiner selbst willen? Oder werden wir irre und wenden uns enttäuscht ab? Gott, ich erlebe dich nicht, also will ich nichts mehr mit dir zu tun haben. Ich weiß, Samstag sind die schmerzvollsten und zermürbendsten Zeiten unseres Lebens, auch des Glaubenslebens. Aber ich habe selbst erlebt, das sind Zeiten, in denen unser Glaube die Chance hat, sich zu verändern und in die Tiefe zu wachsen. Natürlich, erst im Rückblick merken wir, wie wichtig solche harten, schweren Zeiten waren, was sich da innerlich bei uns alles bewegt hat. Aber es sind Erfahrungen, die ich zumindest in meinem Leben nicht missen möchte, die mir eine Tiefe und eine Weisheit und eine Klarheit über Gott gegeben haben, wie es gute Zeiten nicht tun konnten. So wie das Warten dem Wein die Reife und Süße gibt, das ihn letztlich als hervorragenden Wein auszeichnet. Natürlich kann dieser Samstag unendlich lange sein. Denn wir leben in einer Samstagwelt. Einmal die Nachrichten angeschaltet und angeguckt, Terror, Gewalt, Verzweiflung, Hilflosigkeit, Menschen ohne Perspektiven gibt es genug. Aber wir Christen haben den einen Vorteil. Wir wissen jeden verdammten Samstag lang, dass der Freitag eben hinter uns liegt und dass der Sonntag näher kommt. Der Samstag ist nur eine Durchgangsstation. Der Samstag ist die Türschwelle zum Neuanfang. Der Sonntag steht schon vor der Tür. Der Sonntag, der Hoffnung geben will. Der Sonntag, an dem die Hoffnung geboren worden ist. Der Sonntag, auf dem unser Leben aufgebaut ist. Das Wissen, dass Gott dich, dass Gott mich, dass Gott jeden von uns nicht verloren gibt. Niemals. Und darin sollen und darin können wir uns stärken in Zeiten der Not, wenn Gott schweigt. Und falls du gerade an einem solchen Samstag in deinem Leben stehst, harte Zeiten durchmachst, dann bitte, 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 bitte denke daran, dass du in einer Dreitagesgeschichte steckst und dass der Sonntag näher kommt, dass das Licht, die Errettung bevorsteht. Und was immer du tust an diesem Samstag, tu es mit Gott. Denn du kannst mit Gott auf eine Art zusammen sein, wie du es nicht am Montag, nicht am Dienstag, nicht am Freitag und nicht am Sonntag kannst. Sondern so kannst du mit Gott nur an diesem Samstag zusammen sein. Denn am Samstag weißt du eine Botschaft. Gott ist meine einzige Hoffnung. Gott ist meine einzige Hoffnung. Und es kommt der Sonntag, denn das hat Gott versprochen. Es wird Ostern kommen, es wird Licht am Ende des Tunnels zu sehen sein. So, wie wir nach den beiden eben gehörten Lesungen hier im Dunkeln, jetzt auch das Osterevangelium hören, das Licht in die Dunkelheit bringt. Amen.
Aber sehr spät am Sabbat, in der Dämmerung des ersten Wochentages, kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Sein Ansehen war wie der Blitz und sein Kleid war weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebten die Wächter und wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen: Fürchtet euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt her, seht die Stätte, wo er gelegen hat. Und geht schnell hin, sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist. Und siehe, er geht vor euch hin nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruft weg, mit Furcht und mit großer Freude, und liefen, es seinen Jüngern zu verkünden. Und siehe, Jesus kam ihnen entgegen und sprach: Seid gegrüßt! Sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Da spricht Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie hingehen nach Galiläa, und dort werden sie mich sehen.